Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mir mal wieder Popel an den Kopf schnipsen, meine Bücher zerreißen, meine Pausenbrote zermatschen oder mir einen Bart malen. Viele nennen mich einen Freak und vielleicht bin ich sogar einer. Immerhin sind die anderen in der Überzahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, ja ziemlich hoch. Ich dagegen? Ich bin allein. Nur Thomas war da und fotografierte mich. Na gut, ich bin nicht allein. Neben Thomas war da nämlich noch Franz Ferdinand.
Hallo.
Aber Franz Ferdinand, na sagen wir mal so, sein Name ist nicht das Merkwürdigste an ihm.
Hallo.
Mit absoluter Zielsicherheit hat sich der Einzige, der noch mehr Außenseiter ist als ich, in den Kopf gesetzt, mein Kumpel sein zu wollen. Nur weil das meinem Ansehen nicht wirklich schaden kann, nehme ich das bisher hin und versuche, den zweiten Freak aus der Klasse zu akzeptieren, wie er ist und zu verstehen. Das ist nicht immer leicht, denn Franz Ferdinand,
hallo,
schert sich einen Dreck darum, ob er von anderen verstanden oder gemocht wird. Dafür bewundere ich ihn sogar heimlich ein bisschen. Und leider ist Franz ebenfalls weder besonders stark noch besonders gut aussehend. Eben eher das Gegenteil von beidem.
Hallo.
Er ist ungefähr doppelt so dick und halb so klein wie ich. Und ich bin nicht gerade ein Riese. Er trägt eine Brille, von der er behauptet, er bräuchte sie nicht. Ist auch so eine Sache, die keiner verstehen kann. Wieso trägt man eine Brille, wenn man sie nicht braucht? Man geht ja auch nicht auf Klo, wenn man nicht muss. Außerdem macht Franz Ferdinand lauter uncoole Dinge und versucht nicht mal, das zu verbergen. Wie kann man in der 6. Klasse offen zugeben, dass man gestreifte Tomaten züchtet? Oder die Titanic aus Streichhölzern im Maßstab 1:1000 nachbaut? Oder Computerspiele auf uralten Konsolen zockt, die schon vor 60 Jahren langweilig waren? Sowas macht Franz einfach.
Hallo.
Dadurch bekommt man zwar nicht unbedingt viele Freunde, aber irgendwie macht ihn genau das auch so besonders und so einzigartig, wie er eben ist. Manchmal glaube ich sogar, dass ich ihn gerade deswegen irgendwie mag, den Franz. Vielleicht ist er sogar tatsächlich sowas wie mein Freund.
Hallo.
Ach ja, mein Name ist übrigens Fred. Ich wohne seit knapp 3 Monaten mit Baba, meiner Mutter, auf einem Waldfriedhof mitten in Berlin, in Köpenick, dem letzten Wurstzipfel dieser riesigen Stadt. Und ehrlich, es ist ein echter Waldfriedhof, von dem ich da rede, so mit überwucherten Grabsteinen, zugemauerten Gruften, Heckenlabyrinthen, verschlossenen Katakomben und Grüften und drumherum so ein rostiger, mannshoher Zaun. Die volle Packung Grusel also. Naja. Und das alles in direkter Nähe zu einer großen Straße, der Wuhlheide, und einem noch viel größeren Industrie- und Wohngebiet. Baba, meine Mutter, arbeitet auf diesem Waldfriedhof in Köpenick. Sie ist die Friedhofswärterin. Das bedeutet, sie ist sowas wie das Mädchen für alles. Deshalb wohnen wir hier auch, bot sich eben an. Und wenn der Ork aus meiner Klasse und seine Bande mal wieder total witzig sein wollen, nennen sie mich den Jungen vom Friedhof.
Wow, ein Wortspiel.
Das ist für so eine geistigen Tiefflieger wie die echt eine Meisterleistung. Man könnte also zusammenfassend sagen, dass mein neues Leben in dieser riesigen Stadt ziemlich anstrengend ist und die Welt um mich herum irgendwie total verrückt. Dabei hatte ich nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie verrückt diese Welt in Wirklichkeit ist. Das soll als kleiner Einstieg genügen. Ihr habt schon mitgekriegt, Fred hat es nicht besonders leicht. Auch nicht mit seinem einzigen Kumpel Franz.
Hallo.
Und Franz hat sagen wir mal, ist in der Schule auch nicht besonders leicht. Man sagt ihm nach, er ist so für 90% aller Unfälle, die so passieren, verantwortlich. Immer wenn irgendwo was umkippt oder was kaputt geht, Franz, hallo. Ja. So auch in diesem Fall, ein missglücktes Experiment in Chemie führte zu einer wesentlich verätzten Tischplatte und die Direktorin der Schule,
hallo,
hat Franz sozusagen dazu beauftragt, sich selber eine Strafe für sich auszudenken. Ist sowas Pädagogisches, dass die Kinder sich selbst die Strafe für sich aussuchen müssen. Ich kann es nicht genauer erklären, warum, aber es ist so. Und Franz denkt sich was aus als Strafe für dieses missglückte Experiment. Und zwar denkt er sich aus, er könnte ein Schulradio machen. Und damit er sozusagen auch noch so ein bisschen seinen Kumpel Fred mit einbezieht, sagt er, Fred macht einfach mit. Fred so, aber er muss. Und weil Franz die Idee hatte und sich die Musik ausgesucht hat und der DJ ist, darf Fred, tada, moderieren. Und Franz hat auch schon einen Namen für dieses Schulradio. Er nennt es Antenne Balla Balla. Und die erste Sendung von Antenne Balla Balla, davon berichte ich euch jetzt. Die Sendezentrale von Antenne Balla Balla befand sich im Werkraum. Franz hatte zwei Boxen in die Fenster zum Schulhof gestellt und ich versuchte schon die ganze Zeit, die kleineren Kinder aus den ersten und zweiten Klassen zu ignorieren, die uns fröhlich an- oder auslachten und dabei die Leberwurstseiten ihrer Stullen gegen die Fensterscheiben schmierten. Ja. Franz hatte gerade drei Songs gespielt und ich stotterte mich mehr schlecht als recht durch die ersten Moderationen. Mir war schon nach, hey, hallo Leute, das war Musik, also mein Name ist, ich, Antenne Blabla, also, hä. Klar geworden, dass ich später keine Karriere in diesem Bereich machen würde. Und jedenfalls wollte Franz, dass ich nach dem nächsten Lied ein bisschen was über mich selber erzähle, damit die anderen aus der Schule mich besser kennen würden. Konnte er total vergessen. Naja.
Nun hab ich nicht so,
meinte Franz. Hä? Wie hab ich mich denn? Fragte ich.
Na, wenn du immer so verklemmt bist, dann wirst du nicht wirklich beliebter.
Sagt ja genau der Richtige. Hallo.
Na, wenn ich wollte, könnte ich aber beliebt sein. Auf jeden Fall.
Na, vielleicht will ich ja gar nicht so unglaublich beliebt sein wie du. Eine kurze Pause entstand und das Lied von den Beatles oder den Rolling Stones oder irgendeiner uralt Rockband dudelte belanglos vor sich hin.
Na los, fing Franz wieder an. Erzähl doch einfach was davon, wo du herkommst, da von Stralsund, da oben von der Ostsee. Dann lernt Aaron, der Freak, vielleicht noch was dazu. Es ist mir total, wo der Typ was lernt. Erzähl du ihm doch was von deinen coolen Hobbys oder so.
Franz, ja, meine Hobbys. Ich hab voll krasse Hobbys. Ich mag zum Beispiel Orkan. Oh. Oder Orkester. Oh. Wir beümmelten uns, nachdem wir uns gerade noch hatten, und ich redete mich richtig in Fahrt. Dass ich Aaron Baerbach als hässlichen mit Pickelfresse und Glubschaugen bezeichnete, der sich sogar noch in einem Dixi-Klo verlief, war noch milde. Einige Sprüche über seine geistige Minderbemit, seine Affenstatur kamen auch noch dazu und auch Aarons Kumpels, diese tieften ihr Fett weg. Ich war so vertieft in meine Beschreibung, dass ich erst bemerkt, nicht stimmte, als plötzlich nicht mehr die kleinen Kinder aus der ersten und zweiten vor den Fenstern standen, sondern der Ork.
Mit Pickelfresse und Glubschaugen. Und seine komplette Bande.
Und keiner von denen schmierte seine Leberwurststulle an die Scheibe oder schaute auch nur am Ansatz freundlich. Das Gegenteil. Franz und ich sahen uns an und dann deutete Franz auf mein Ellbogen, mit dem ich mich versehentlich auf den Talkback-Knopf gelehnt hatte. So nennt man den Einschalter eines Studiomikrofons. Oh Gott. Zeit darüber nachzudenken, womit genau ich gerade den ganzen Schulhof beschallt hatte, blieb mir nicht. Im selben Moment, als ich den Talkback-Knopf wieder losließ,
stürmten Aaron und Bande bereits los ins Schulgebäude. Oh, Klappe! Sie waren ziemlich sicher in Richtung unseres improvisierten Antenne-Balla-Balla-Studios. Ich sprang auf, warf Franz einen Blick zu, der gleichzeitig wütend und irgendwie war, und nahm die Beine in die Hand. Raus, anstürmenden Orks, irgendwo hin, vielleicht am besten gleich wieder in mein altes Dorf in die Nähe von Stralsund, dort, wo es mehr Kühe als ein, der Bus nur zweimal am Tag fuhr und wo die meisten Alten in denselben Kittelschürzen starben, mit denen sie vor sich angefangen hatten, ihre Mais- und Trockenfelder zu bestellen. Nur weg von hier! Franz blieb.
Hallo.
Er hatte seine eigene Strategie entwickelt, um den Schlägen und Peinigungen von Aaron und seiner Blödmann zu entgehen. Entweder er täuschte einen Anfall vor, er fing einfach an zu sabbern und machte Geräusche wie ein Zombie, bis ihn der Ork und seine Mitglieder ließen, weil sie sich vor ihm ekelten. Es war auch absolut nicht auszuschließen, dass Franz in seiner Art und Weise auf die anderen irgendwie bedrohlich, zumindest aber unberechenbar wirkte. Ja. Ich allerdings hatte nun mal kein Talent und so kam es, dass ich in der Besenkammer der Mädchen umgelandet war, wo in genau diesem Moment mit äußerster Brutalität an der Türklinke gerüttelt wurde. Und von draußen rief es, Alter, komm raus, aufs... Wie Fred sich aus dieser Situation rettet, ob er sich rettet, ob diese Geschichte nicht eigentlich schon vorbei ist, werdet ihr hier und heute nicht erfahren. Das nennt man Cliffhanger, das nennt man dramaturgische Zuspitzung und das ist die fiese Erfindung Autorin oder Leuten, die sich so nennen. Wir jedenfalls machen Sprung auf den eigentlichen Schauplatz dieser Geschichte, und zwar
auf den Friedhof. Den Friedhof, den Friedhof.
Stellt euch vor, es wird dunkel, stellt euch vor, mir hängen gleich so die Lefzen. Ich habe so diesen entrückten Blick, also eigentlich so wie jetzt. Und es wird gleich total grün, oder auch nicht.
Die eigentliche Geschichte fing damit an, dass Baba mich bat, ihr die abendliche Runde zu den Familien abzunehmen. Das tat ich sogar gern. Grüfte sind so Steinhäuschen, dass wohlhabende oder berühmte Menschen nach ihrem Tode
zur Letzte
gebettet werden. So nennt man das offiziell. Nicht offiziell könnte man auch sagen, nachdem sie ja, ins Gras gebissen hatten. Es gab 12 Grüfte auf dem Friedhof in Köpenick. Besonders viele wohlhabende oder berühmte konnte es also entsprechend hier nicht gegeben haben. Aber das wusste ich schon, immerhin kam ich vom Dorf. Auf jeden Fall liebte ich diese abendlichen Kontrollgänge. Sie waren für mich sowas wie ein Ritual geworden, wie eine runde Gassi ohne Hund, inmitten von lauter Toten. Toten, Toten. Mein Job war nachzuschauen, ob die Gittertüren an den Grüften vorschriftsmäßig waren, ob der Friedhofszaun irgendwo umgebogen oder niedergetrampelt wurde, Müll rumlag oder einer der Friedhofsbesucher etwas liegen gelassen hatte. Wie auch immer, als außerordentlich mutig würde ich mich nicht bezeichnen, aber seltsamerweise machten mir weder Friedhof im Allgemeinen noch die Gräber im Speziellen Angst. Es ging etwas angenehm Schauriges von all dem hier aus. Etwas, das man mehr als wirklich spüren konnte. Wie in einem Film, bei dem man erwartet, dass jedes was Gruseliges passiert, weil die Kamera plötzlich den Blickwinkel ändert, mörderische Schatten andeutet und die Musik einfach nur unheimlicher wird. Ich mochte das irgendwie, diese Diffusion, dieser leichte Nervenkitzel, es war mir tausendmal lieber als all die Direktheit, mit der ich jeden in der Schule konfrontiert wurde. Ich nahm mir also eine Küche, steckte die Taschenlampe in die Jackentasche, schnappte mir den Schlüsselbund und machte mich auf den... Die Kieselsteine knirschten unter meinen Schritten. Es war wie ein Rhythmus, Takt, der mich beruhigte. Von unserem kleinen Backsteinhäuschen lief ich 40 Meter bis zu einer W2-Abkreuzung gab. Hielt man sich links, kam man in den Bereich Gräber. Hier wirkte alles gepflegt, die meisten Flächen waren für Urnen reserviert und überall noch Angehörige, die sich um die Pflege der Gräber kümmerten. Hielt man sich an der Kreuzung rechts, kam man in den älteren Teil des Friedhofs, der an eine uralte Mauer grenzte, zu einer großzügigen Parkanlage. Hier waren die meisten Grüfte und lagen die Gräber, deren Nutzungsdauer längst abgelaufen war. Die Mauer entlang reihten sich die Grüfte auf an einer Perlenkette.
Auch wenn ich mich nicht sonderlich für Bildhauerei, diese Grüfte, wow, die faszinierten mich. Ich fragte mich manchmal, ob ein Leben für den Bau einer solchen gereicht hatte. Wer hatte mit solch einer Engelsgeduld selbst die filigransten Muster in den Stein gebracht? Und wie? Ich ging noch ein paar Schritte und schaute an der Erste hoch, die im warmen Dunkelrot der untergehenden Sonne stolz vor mir aufragte. Komponamenten umschlungene Säulen schraubten sich bis zu 4 Meter an rissigen Wänden empor. Es war teilweise nicht möglich zu unterscheiden, wo der echte Bewuchs endete und wo die bis ins Letzte die genau getreuen Steinblätter begannen. Diese Gruft hier hatte keine Figuren. Doch einige der 12 beherbergten übergroße und lebensechte Wesen aus Marmor, Bronze oder Sandstein. Engel, die wie in Gedanken Blume pflückten oder in den Himmel zeigten. Besonders in den Abendstunden, wenn die länger wurden, wirkte es, als stünden da echte Menschen. Nur kurz in ihrer Bewegung innegehalten hätten, aber gleich, sobald man ihnen den Rücken zudrehte, fortsetzten. Sie folgten einem mit ihren toten, noch unglaublich lebendigen Augen. Und oft genug konnte ich mir Drucks nicht erwehren, dass sie mir zählten oder nickten. Kurz und gut, der Waldfriedhof selbst, umfasst von den rauschenden Bäumen des Stadtwaldes mit seinen hunderte Jahre alten Grabsteinen, den verschlungenen Pfaden, der Barockkapelle und dem kleinen Anbau, wo er und ich unsere Wohnung hatten, war schon ein wahres Mysterium. Die Grüfte bildeten Häubchen auf diesem Gruseltörtchen und dann gab es da noch eine Cocktailkirsche. Ich bog nach rechts ab, wich einer alten Baumwurzel aus, die sich durchbohrte und stand vor ihr. Es war die 7. Gruft auf meinem Rundgang. Die Gruft der von Finstersteins. 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 Sie war vielleicht 6 mal 8 Meter groß und etwa 4 Meter hoch. Wie ein Schild umgaben 12 Ziersäulen das ganze Gebäude, auf deren oberen Ende ein massiges Dach droht, ein wettergegerbter Topfdeckel. 3 rissige Treppenstufen, Abgelutschtszeiten, führten zu einem eisernen Tor, welches von den 2 dicksten der Säulen eingerahmt wurde. Dahinter erstreckte sich, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein kleiner Vorraum, von dem aus es
in die Tiefe ging.
Bis dahin normal, eine Gruft eben. Wäre da nicht das riesige Stein gewesen, etwa 4 bis 5 Meter lang, das die komplette Vorder einnehmend über dem Eingang der Gruft thronte und auf jeden, der sich der Gruft näherte, schnippisch herabsah. Das Nierendste an diesem Wächterkrokodil war der leicht grünlich schimmernde Ton, der sich die Jahre hinweg erhalten hatte oder als seltsamer, moosartiger Belag gewuchert war. In einem bestimmten Winkel gegen Mittag darauf glitzerte die Farbe sogar noch ein bisschen. Fast ehrfürchtig setzte ich einen Fuß vor den anderen, als könnte ich jemanden wecken. Und ich musste nur kurz zum Tor gehen und kontrollieren, ob alles ordnungsmäßig verschlossen war. Aber tat ich das nicht. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet heute zum ersten Mal nicht zu unterdrückende Drang auftauchte, die Gruft der von Feins zu betreten. Ich zog den Schlüssel, steckte ihn in das uralte Schloss und zuckte zusammen. Hier vorne auf der Reihe ist gerade die Brille beschlagen. Peace.
Hallo.
Das war nicht Geräusch von Metall auf Metall. Das war das Knirschen von Bockwurst-Krokodil. Na gut, er findet, ich verrat's euch nicht. Also er findet, ich sag's euch nicht. Na gut, ich sag's euch, er findet 6 lebensechte Steinfiguren und mir wird eine 5 angezeigt. Ich hätte fast 5 lebensechte Steinfiguren gesagt, aber damit wurde gesagt, ich habe noch 5 Minuten Zeit. Deshalb spreche ich jetzt einfach umso schneller und komme zum Finale. Denn natürlich findet er noch etwas, und zwar findet er einen alten Zauberspruch. Und dieser Zauberspruch, denn sein Kumpel Franz kriegt ihn raus, alter, krass, total. Und dann macht er immer weiter und dann, naja, er sagt diesen Zauberspruch, den er dort findet, dann auf in der Gruft und es passiert nichts. Fast nichts. Denn am nächsten Tag in der Schule, im Klassenzimmer angekommen, fand ich zur Begrüßung ein in die Tischplatte eingeritztes Herz auf meinem Platz, in dem die Namen Fred und Franz standen. Aaron, der Ork, grinste mich herausfordernd an und warf mir Luftküsschen zu. Auch die anderen Orks versuchten mich zu provozieren, sie ließen ihre Knöchel knacken, zeigten mir den Stinkefinger und stellten mir ein Bein. Ich nahm es hin und hatte mehr damit zu tun, nicht mitten im Unterricht einzuschlafen. Wenigstens lachte und wisperte es gerade nicht mehr in meinem Kopf. Franz hatte sich eine knallbunte Pudelmütze auf den Kopf gesetzt und kaute Erdnüsse. Das wirkte selbst auf mich bedrohlich. Auch wenn er und ich wie 2 Typen von völlig unterschiedlichen Planeten wirkten, hier auf der Erde, in der Schule, war ich doch froh, ihn an meiner Seite zu wissen. Oder zumindest nicht ganz allein inmitten all der Orks zu sein. Ich möchte fast sagen, dass uns die Orks glücklicherweise in genau dem Moment fanden, als ich Franz kurz davor war, Franz von meinem beginnenden Wahnsinn zu erzählen. Bevor ich das jedoch tun konnte, bekam ich einen Apfel an den Kopf geworfen. Es knackte ordentlich, war bestimmt ein Bosskopf. Oh, Entschuldigung, säuselte Aaron, der Ork. Er schälte sich aus seinem Ring von 4 anderen Orks, die grinsend den Ausgang der Kantine bewachten. Oh, der Apfel ist mir wohl aus der Hand gefallen. Ups, genau an deine Freak-Omme. Ich ächzte und stand auf, um alles, was nun kommen würde, wenigstens aufrecht stehen entgegenzunehmen. Aaron, was ist eine Omme? Aua, fragte ich, bekam aber keine Antwort. Franz grinste und versuchte ungeschickt, Erdnüsse mit dem Mund zu fangen, solange bis sie Aaron ihm aus der Hand schlug. Hey, du Spasti, langsam reicht mir das hier mit deiner Schauspielerei! Das klang einigermaßen überzeugend und man hätte vielleicht sogar erschrocken sein müssen, wäre der Oberorg dann nicht doch noch angewidert zurückgewichen, als Franz anfing, mit den Lippen eine Blubbermelodie zu machen. Dabei wippte er mit dem Kopf hin und her und grinste. Hallo. Boah, ist der eklig. Aaron und die anderen Orks nahmen Franz in die Zange und hielten ihn fest. Dann stülpte Aaron ihm einen Mülleimer über den Kopf, der bis gerade eben noch neben der Heizung gestanden hatte. Fump. Hey Leute, lasst ihn doch mal in Ruhe. Der kann doch nicht dafür. Man, dann nehmt eben mich, brachte ich heraus, aber keiner beachtete mich. Franz stand einfach nur da und man hörte ihn unter dem Mülleimer hervorblubbern. Er sah aus wie ein dämlicher Comicritter mit einem viel zu großen Helm. Aaron schlug volle Pulle mit den Fingerknöcheln gegen die Tonne. Und auch die anderen Orks fielen mit ein und sie sahen aus wie eine Horde Affen, denen der Zoowärter gerade ein besonders lustiges Spielzeug gegen die Langeweile gebracht hatte. Oh Mann, ich wusste echt nicht, was mir mehr wehtat. Mein Kopf vom Bosskopf oder mit ansehen zu müssen, wie diese hässlichen Orks meinen Kumpel quälten. 1-2 Minuten vergingen, bis ich endlich meine Stimme erhob und brüllte: Stopp! Die Wirkung war fatal. Die Orks hörten tatsächlich auf, aber statt sich auf mich zu stürzen, glotzten sie mich an und wichen rückwärts vor mir zurück. Und jetzt, haut ab! Und wieder geschah das Unfassbare. Sie gingen weiter rückwärts und sie gingen aber nicht etwa an mir vorbei aus der Tür raus zur Kantine, sondern sie flüchteten Richtung Fenster, schlossen das Fenster auf, sprangen alle nacheinander hinunter und landeten zum Glück einigermaßen unbeschadet im Blumenbeet. Ich guckte mich um und wusste nicht, was passiert war. Ich schaute zu Franz, der immer noch mit seinem Helm dastand und darunter hervorblubberte und hätte auf einmal beinahe laut aufgeschrien. In der Tür zur Schulkantine stand ein Krokodil. Es war nicht irgendein Krokodil, sondern es war das riesige 4 bis 5 Meter große Krokodil, das bis gestern Abend noch über der Gruft der von Finstersteins gesessen hatte. Und wie es weitergeht, werdet ihr weiterlesen lesen müssen. Ich verabschiede mich, ich sage danke, es tut mir leid, ich musste jetzt mich ziemlich beeilen, deswegen rede ich so schnell. Applaus für euch selber, danke, bis bald, tschüss, viel Spaß noch auf der Leipziger Buchmesse, habt euch lieb, ich tu's, tschüss!
Eins, zwei. Tick lauter noch. Eins, zwei. Okay. Können Sie schnell mal anstoppen? Ja. Hallo, ihr könnt euch schon setzen. Ja, hallo, wie heißt du?
Nikolai.
Nikolai, okay, du kannst dich schon setzen, Nikolai, weil es geht nämlich gleich los. Also. So, mein Name ist Silvia Englert. Ich habe schon sehr früh angefangen, Geschichten zu erfinden. Und da war ich 11 Jahre alt, da habe ich angefangen, die Geschichten aufzuschreiben. Und deswegen sind es jetzt schon relativ viele Bücher, die es von mir gibt. Ich habe mal, bei 50 habe ich irgendwie aufgehört zu zählen. Und das Allerneueste betrifft, ist dieses hier. Und erstmal die Frage an euch, ihr kennt Werwölfe, oder? Also Werwölfe, ja? Okay. Es gibt aber auch andere Wesen, und zwar die Warumwölfe. Die sind nicht so bekannt, aber die sind eigentlich noch viel netter. Und im Buch spielt ein Warumwolf eine große Rolle und noch ein Junge, der ebenso gern Geschichten erfindet wie ich, ein Junge namens Finn. Und ich würde sagen, da lese ich euch jetzt einfach mal was davon vor. Die erste Geschichte heißt Fleischbällchenernte. Finn geht gern zur Schule, nur leider ist er ein ganzes Stück weg. 20 Minuten läuft er jeden Morgen und am Nachmittag 20 zurück. Die kommen mir manchmal vor wie 20 Stunden, weil niemand aus seiner Klasse 2b auf dem Weg wohnt. Jedenfalls niemand Nettes. Und alleine gehen ist sehr langweilig. Kann ich nicht wenigstens mit dem Roller fahren? Fragt Finn seine Mama. Dann bin ich schneller da. Damit warten wir besser bis nächstes Jahr, sagt sie nur. Das nervt. Finn hat schlechte Laune, als er an diesem Morgen die Haustür hinter sich zumacht und losmarschiert. Er geht den Bürgersteig entlang und denkt darüber nach, wie er seine Eltern überreden kann, dass sie ihm einen Roller erlauben. Deshalb dauert es einen Moment, ehe er merkt, dass er nicht mehr alleine ist. Eine Art...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.